Irgendwas mit Daten. Herzlich willkommen bei Irgendwas mit Daten, dem Podcast zur Datenanalyse in der Industrie. Heute geht's um das schöne Thema Simulationen und Antworten auf folgende drei Fragen. Wofür brauchen wir überhaupt Simulationen bei der Datenanalyse? Wie funktioniert Simulation mit Funktionen? Und was sind Bootstrapping, Jackknife und Monte Carlo Simulationen? Fangen wir mal an. Wofür brauchen wir das denn überhaupt? Simulationen sind ganz allgemein Was-wäre-wenn-Szenarien. Das heißt, wir verwenden Simulationen immer dann, wenn wir etwas durchspielen wollen, ohne dass wir alles ausprobieren wollen. Also so in echt Versuche machen und Messreihen aufnehmen und so weiter. Es geht bei Simulationen immer darum, was im Moment gerade passiert oder in naher Zukunft. Ein Beispiel dafür, wie wird das Wetter morgen, kennen wir alle. Wir möchten gerne wissen, ob morgen schönes Wetter ist oder nicht so schönes Wetter, ob es am Wochenende regnet, stürmt, schneit oder die Sonne scheint. Dafür werden Wettermodelle verwendet und diese Wettermodelle werden mit einer Unmenge von Daten gefüttert. Sehr lange Zeit waren die Server für Wetterdaten die größten, die es überhaupt gab. Mittlerweile dürfte sich das durch Amazon Web Services und Azure und so weiter erledigt haben. Aber es war ganz lange so, dass da in dem Bereich unglaublich viele Daten angefallen sind. Also die Datenmenge ist heute natürlich noch genauso groß. Aber dass diese Daten eben auch ausgewertet worden sind, um das bestmögliche Szenario zu finden. Also das, was am wahrscheinlichsten ist. Natürlich ist es so, wenn wir heute eine Wetterprognose für die nächste Stunde machen, dann ist das genauer als für den nächsten Tag und es ist noch viel genauer als für die nächsten 2-3 Tage. Und je weiter wir in die Zukunft gehen, desto größer wird die Unschärfe. Vielleicht haben Sie das schon mal gesehen, wenn Sie in ARD oder in den dritten Programmen, ja, sowas gibt's noch, das nennt sich Fernsehen, ist anders als mit dem Stream. Okay, also wenn Sie ab und an mal Fernsehen schauen oder sich das angucken möchten, in der ARD zum Beispiel, die Wettervorhersage, da gibt es immer für einen bestimmten Ort eine Vorhersage, wie zum Beispiel die Temperaturen sind. Und da wird eben nicht nur angegeben, wie ist der wahrscheinliche Temperaturverlauf, denn das ist das, was wir überall im Internet finden. Wahrscheinlich wird in 10 Tagen morgens um 10 25 Grad sein oder von mir aus auch -2. Völlig wurscht. Wir kriegen einen Wert. Das suggeriert uns natürlich, der ist der absolut richtige Wert und dann ärgern wir uns, wenn es eben nicht 25 Grad oder -2 Grad sind. Das, was diese Wettervorhersage in der ARD anders macht, ist, dass sie einen Unschärfebereich mit angezeigt bekommen. Das heißt, sie haben so einen Graubereich um diesen Temperaturverlaufskurve und sie sehen sehr deutlich, je weiter das in die Zukunft geht, desto größer wird der Graubereich. Das heißt, wir können heute relativ gut Temperaturen vorhersagen, auch für morgen geht es noch ganz gut. Alles, was so mehr als 4 Tage in die Zukunft liegt, ist, ja, da kommen wir dann schon eher in den Bereich der Glaskugel, denn das Wetter ist so hochkomplex, dass es wirklich schwierig wird, bestimmte Dinge, auch sowas wie Temperaturen, für einen Ort, für eine bestimmte Zeit in der Zukunft vorherzusagen. Also alles, was 4 Tage und mehr in der Zukunft liegt, ist nach wie vor mit Vorsicht zu genießen, auch wenn da immens viele Daten verwenden werden und da unglaublich feine und ausgefeilte Modelle im Hintergrund laufen. Ein bisschen abgrenzend von den Simulationen müssen wir die Prognose. Da geht es ja tatsächlich eher darum, was passiert denn in der Zukunft. Sie merken schon, das ist so ein Graubereich, wo Prognose und Simulation verschwimmen. Denn die nahe Zukunft, also in einer Stunde und morgen, sowas in dem Zeitrahmen, das ist eher der Bereich Simulation. Und je weiter wir weggehen, wenn es ums Übermorgen und um den nächsten Monat geht und so weiter, ums nächste Jahr, dann sind wir eher im Bereich der Prognose. Und natürlich ist es so, dass wir da eine höhere Unschärfe oder eine höhere Unsicherheit haben, als wenn wir uns eher mit dem beschäftigen, was tatsächlich aktuell da ist. Und vielleicht denken Sie sich jetzt, sowas in der Art habe ich schon mal gehört. Das stimmt. Denn wenn Sie Folge 24 angehört haben, wo es um die Buchstabensuppe K, I, P, I und T, I ging, da ging es auch schon mal darum, was ist denn jetzt so der Unterschied zwischen diesen ganzen Buchstabenkombinationen. Und es geht so ein bisschen in die Richtung Konfidenzintervall, also Unschärfe zu dem, was ich heute weiß, im Vergleich zu Prognoseintervall, Unschärfe über das, wo ich eine Vorhersage mache. Können Sie gerne auch nochmal nachhören. Wenn wir uns jetzt speziell auf die Simulationen konzentrieren, dann sind wir im nahen Zukunftsbereich, also nicht so wirklich weit weg, und brauchen dafür natürlich ein paar Zutaten, damit so eine Simulation überhaupt gelingt. Das erste ist, ich brauche in irgendeiner Form eine Funktion, irgendwas in Richtung Ursache-Wirkungsbeziehung, wie ich zum Beispiel aus der Versuchsplanung, aus der DOE rauskriege oder aus der Regression oder auch aus dem maschinellen Lernen ganz allgemein, irgendeine Art von Modell. Solange ich Einflussgrößen untersuche, wenn es mir nur um eine Zielgröße geht, dann ist dieses Modell sehr einfach, weil es keine Einflussgrößen gibt. Und dann gucke ich mir nur die Verteilung der Zielgrößen an. Gehen wir mal davon aus, dass wir etwas haben, wo wir Einflussgrößen haben, mehr oder weniger. Unabhängig davon, wie viele es sind, brauchen wir für die Simulation eine mathematische Funktion, die uns sagt, so sind die Einflussgrößen mit der Zielgröße verknüpft. Und dann haben wir zwei verschiedene Möglichkeiten zu simulieren. Es gibt wahrscheinlich noch einen ganzen Haufen mehr. Typischerweise ist eine von den beiden Möglichkeiten, die ich jetzt vorstelle, die gemacht wird. Das erste ist, wir können uns vorstellen, wir nehmen für jede Einflussgröße eine Verteilung an und sagen zum Beispiel, wir haben hier eine Temperatur, die irgendwas macht in dem, was wir uns anschauen. Und die Temperatur schwankt zufällig um 87 Grad Celsius. Das ist die eine Variante. Das können wir dann für alle Einflussgrößen separat machen. Vielleicht sind die Verteilungen auch unterschiedlich. Wir definieren einfach für jede Einflussgröße eine Verteilung und sagen, das ist das, was wir an Werten für diese Einflussgröße erwarten. Und die andere Variante ist, wir nehmen von den Daten, die schon da sind, kleinere Teilmengen oder Variationen von Teilmengen. Das ist so die Idee, die Daten, die wir haben, die geben schon alles wieder, was uns interessiert. Die enthalten also alles an Informationen, was wir brauchen. Und dann werden einfach verschiedene Teile der Daten miteinander kombiniert und dann kann man daraus eben Aussagen ableiten. Gucken wir uns mal an, wie dieses Simulieren mit Funktionen überhaupt funktioniert. Und letztendlich, und Sie merken schon, es gibt so ganz viele Sachen, Grundprinzipien, die kommen immer wieder. Und dieses Arbeiten mit Funktionen ist natürlich eine Sache, die wir in der Datenanalyse sehr häufig haben und die wir dann auch für ganz unterschiedliche Dinge nutzen können. Ich bleibe mal bei dem ganz einfachen Beispiel einer Funktion. Ich drücke aufs Gaspedal, also ich trete da drauf, und damit ändert sich die Geschwindigkeit meines Fahrzeugs. Hatte ich auch schon mal als Beispiel Folge 22, wo es in der DOE um die Ergebnisnutzung ging. Auch das können Sie natürlich gerne nochmal nachhören. Ansonsten reicht auch die ganz kurze Zusammenfassung. Sie stellen sich vor, Sie fahren mit einem Auto. Dieser Motor läuft, Bremse ist gelöst, Handbremse auch. Und Sie treten aufs Gaspedal, dann fährt das Auto schneller. Je stärker Sie aufs Gaspedal treten, desto schneller wird das Auto fahren. Das kann man natürlich irgendwie in eine mathematische Funktion packen und hat dann zum Beispiel eine Funktion wie 20 km/h als Basisgeschwindigkeit plus zweimal den Gaspedaldruck, den man in Newton zum Beispiel angibt, und das ergibt die Geschwindigkeit. Das heißt also, mein Ergebnis, meine Geschwindigkeit ist abhängig von meinem Gaspedaldruck plus einem Basiswert. Und bei einer Simulation gehen wir hin und setzen verschiedene Werte ein für den Gaspedaldruck, um zu gucken, wie sich die Geschwindigkeit verändert. Natürlich könnten wir auch hingehen und einfach alles ausprobieren. Erfahrungsgemäß dauert das zu lange. Und gerade wenn es ein bisschen komplexer wird, dann dauert es ewig, alles auszuprobieren. Also, wenn wir eine gute Funktion haben, können wir die auch nehmen, um auszurechnen, was passiert, ohne alles auszuprobieren. Stellt sich natürlich die Frage, welche Werte setzen wir denn jetzt hier ein? Und da gibt es im Grunde drei verschiedene Ansätze. Das erste ist, wir nehmen den Wertebereich, der irgendwie sinnvoll ist, zum Beispiel ein Gaspedaldruck zwischen 0 und 10 Newton und setzen da gleichmäßige Abstände rein. Ja? Also die Simulationswerte sind 0 Newton, 1, 2, 3, 4 und so weiter bis 10 Newton und wir können uns dann ausrechnen, welche Geschwindigkeit rauskommt. Eine andere Variante ist, wir setzen zufällig verteilte Werte ein. Das heißt, wir können zum Beispiel hingehen und sagen, naja, wahrscheinlich wird der Gaspedaldruck zum Beispiel normal verteilt sein mit einem Mittelwert von 4, einer Standardabweichung von 1,2 und dann nehmen wir aus dieser Verteilung zufällig ein paar Werte raus, wie viele auch immer wir sinnvoll finden und setzen die in diese Funktion ein. Oder Variante 3, wir nehmen eine Kandidatenliste, sagen, das hier sind Zahlen, die für uns wichtig, richtig oder interessant sind und diese Kandidatenliste verwenden wir und füttern damit die Funktion. Geht für das Gaspedaldruckbeispiel, das ist ja ein relativ einfaches Beispiel, denn wir haben hier nur eine Einflussgröße. Das Gleiche funktioniert auch, wenn wir komplexe oder auch hochkomplexe Funktionen haben. Zum Beispiel, wenn wir bei der Geschwindigkeit eben nicht nur angucken, wie ist denn der Gaspedaldruck, sondern auch noch Fahrzeuggewicht und PS und Motortyp und Fahrbahnbelag und das Wetter und Reifen und Luftdruck im Reifen und so weiter und so fort. Also viel, 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 viel mehr. Das Grundprinzip bei der Simulation bleibt das gleiche. Ich muss halt diese Funktion haben, Werte einsetzen und gucke dann, was dabei rauskommt für die Geschwindigkeit. Funktioniert natürlich nicht nur bei der Fahrgeschwindigkeit von Autos, sondern auch bei jedem anderen Prozess. Denn dieses Prinzip, wir haben Einflussgrößen und die wirken irgendwie auf das Ergebnis, was uns interessiert. Das ist ja das ganz normale Prinzip von Ursache-Wirkungsbeziehungen oder maschinellem Lernen. Das heißt, wir brauchen diese Funktion, die uns sagt, wie beides miteinander verknüpft ist und können dann eben mit dieser Funktion simulieren. Anderes Beispiel als die Fahrgeschwindigkeit, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, in einem Spritzgussprozess, hochkomplex und auch manchmal nicht ganz einfach, dann haben wir da zum Beispiel Einspritzdruck oder wir haben die Einspritzzeit, Nachdruckhöhe, Werkzeuggeometrie, Heizprofil, Restfeuchte, Granulat, Anteil des Rezyklats, die Farbe. Es gibt unglaublich viel, was da eine Rolle spielen kann. Wir müssen irgendwie diese Funktion entwickeln. Darum geht es heute nicht. Wir nehmen an, es gibt eine Funktion. Und was uns eigentlich interessiert, ist zum Beispiel die Wanddicke von unserem gespritzten Teil. Wir wollen die Wanddicke simulieren, indem wir an verschiedenen Stellgrößen drehen und gucken, was dabei rauskommt. Zum Beispiel, um rauszufinden, wie muss der Prozess eingestellt sein, damit da immer ein gutes Ergebnis rauskommt. Oder auch an welcher Stelle wird es kritisch. Also welche Einstellungen, welche Einstellkombinationen führen dazu, dass die Wanddicke nicht so ist, wie wir sie haben wollen. Das Grundprinzip bleibt das gleiche. Das heißt, wir haben eine Funktion und wir können dann wieder entweder mit der Gittertechnik arbeiten, also für jede Einflussgröße einfach gleichmäßig verteilte Werte annehmen. Oder wir können für jede Einflussgröße eine zufällige Verteilung annehmen. Oder wir geben eine Kandidatenliste vor und wählen aus, welche Kandidaten oder ob die ganze Liste in diese Funktion eingesetzt werden soll. Üblicherweise ist es so, dass man sich für eins von diesen drei Varianten entscheidet. Das heißt, entweder Gitter oder zufällige Verteilung oder Kandidatenliste. Kombinationen sind theoretisch möglich, in der Praxis eher nicht so gebräuchlich. Gut, dann gucken wir mal ein bisschen genauer in diese Arten von Variationen, die wir bei der Simulation machen. Und damit kommen wir dann auch schon zu Frage 3, nämlich was sind Bootstrapping, Jackknife und Monte Carlo Simulationen? Das sind einfach Simulationsarten und die passen sehr gut zu diesem Dreiergespann, was ich eben schon erwähnt habe. Also Gittertechnik ist keine Simulationsart davon, aber diese zufällige Verteilung und das mit der Kandidatenliste, das sind eben die Verteilungs- oder die Simulationsarten, die dahinter stecken. Wenn wir zufällig verteilte Einflussgrößen nehmen, ja, wenn wir also eine Verteilungsannahme für jede Einflussgröße nehmen und darüber gucken, was kommt dabei raus, dann ist das eine Monte-Carlo-Simulation. Heißt so, weil Monte-Carlo, großes Casino, ja, auch viel mit Zufallszahlen, Roulette und was man da sonst noch so alles spielen kann. Und der Mensch, der es entwickelt hat, hat gesagt, diese Art der Simulation nenne ich Monte-Carlo-Simulation. Wenn wir zum Beispiel über diesen Spritzgussprozess nachdenken, dann könnten wir sagen, der Einspritzdruck ist zum Beispiel normal verteilt, können uns auch überlegen für einen bestimmten Prozess, welche Werte da so gängig sind. Wir haben vielleicht beim Anteil Rezyklat eine schiefe Verteilung, wo es Durchläufe gibt, wo der Anteil ein bisschen höher ist, die sind aber eher selten. Und wir haben ansonsten eher so einen Knubbel mit einem kleineren Rezyklatanteil. Das könnte zum Beispiel eine Log-Normalverteilung sein. Und die Restfeuchte im Granulat ist möglicherweise gleich verteilt. Also Sie sehen schon, es ist nicht so, dass diese Verteilungen immer Normalverteilungen sind. Und es ist leider auch nicht so, dass die vom Himmel fallen. Das heißt, wir müssen bei der Monte-Carlo-Simulation wirklich darüber nachdenken, was ist eine gute Verteilungsannahme? Denn wenn wir da schief falsch liegen, dann wird das natürlich dafür sorgen, dass auch die Simulationsergebnisse nicht belastbar sind und nicht repräsentativ sind für das, was wir da in unserer Spritzgussmaschine haben oder in unserem Prozess, den wir uns angucken. So, spannend wird es natürlich jetzt, wenn wir keine Messgrößen haben, Stellgrößen wie den Einspritzdruck zum Beispiel, sondern wenn wir attributive Größen haben, Werkzeuggeometrie. Ja, stellen Sie sich vor, Sie haben zwei Werkzeuge. Die werden unterschiedlich oft eingesetzt und klar kann das einen Einfluss auf die Wandstärke haben. Das heißt also, die müssen auch berücksichtigt werden und natürlich geht das auch. Denn man kann natürlich auch für solche attributiven Größen, also für Kategorien oder Gruppen, eine Verteilung annehmen und sagen, wie häufig passiert das denn? Zum Beispiel kann das eine Werkzeug, ne, Werkzeug 1, wird in 40% der Prozessdurchläufe eingesetzt, Werkzeug 2 in 60%. Das ist die Binomialverteilung. Und wenn Sie ein Merkmal haben, was mehr als zwei Kategorien hat, sowas wie die Farbe zum Beispiel, können Sie natürlich auch die Häufigkeit pro Farbe mit berücksichtigen. Ja, das ist dann eine Multinomialverteilung, eine verallgemeinerte Binomialverteilung für zwei oder mehr Kategorien. Dann haben Sie zum Beispiel eine Häufigkeit für die Farbe Rot von 50%, Blau ist mit 30% dabei, Grün hat 15% und Gelb hat 5%. Das heißt, insgesamt haben Sie wieder 100% und können dann auch hier aus der Verteilung simulieren, haben eben sehr oft den Wert Rot in der Hälfte aller Fälle und in ungefähr einem Drittel Blau und so weiter und so fort. So, das geht sowohl für Variable als auch für attributive Größen. Auch da muss dann immer geguckt werden, was sind denn gute Verteilungen, die das beschreiben, was wir hier haben. Wenn wir jetzt diese Verteilung haben, dann gehen wir hin und sagen, gut, wir simulieren Werte aus der Verteilung. Meistens ist das etwas, was wir gar nicht bewusst aktiv nochmal mitkriegen. Kommt immer darauf an, wie wir das Ganze realisieren. Typischerweise werden für eine Monte-Carlo-Simulation 50.000 oder mehr Werte simuliert. Kommt halt ein bisschen auf die Komplexität an und wie lange das Ganze dauert, also wie schnell der Computer ist, der das rechnet und so weiter und so fort. Und dann haben wir irgendwann unsere Simulationsergebnisse und können zum Beispiel gucken, was ist denn jetzt hier die mittlere Wanddicke? Und wir können natürlich auch einen Streubereich angeben, indem wir uns Quantile angucken. 5% Quantil, 95% Quantil und haben dann unseren 90% Streubereich, weil zwischen 5% und 95% 90% liegen. Und damit haben wir eine simulierte Aussage zur Wanddicke oder Wandstärke. Wenn wir jetzt keine Verteilungsannahmen machen möchten, zum Beispiel, weil uns das nicht ganz so gut gefällt oder weil wir sagen, diese Einflussgröße folgt keiner ganz bestimmten Verteilung. die hat mehrere Gipfel zum Beispiel. Oder die ist irgendwie so komisch, dass da keine normale Verteilung, also keine von den üblichen Verdächtigen, sinnvoll geeignet ist. Dann bleibt uns immer noch zu sagen, wir nehmen eine Kandidatenliste, alternativ natürlich auch diese Gittersuche. Wenn wir eine Kandidatenliste nehmen, dann sind wir so im Bereich von Bootstrapping und können da dann aus den vorhandenen Daten einfach Teilmengen nehmen. Ja, also wir haben zum Beispiel einen Datensatz, da sind 300 Prozessdurchläufe oder Versuchsdurchläufe drin. Und dann nehmen wir aus diesen 300 immer mal welche raus. Wir ziehen zufällig aus diesen 300 und zwar so lange, bis wir genau wieder 300 haben. Jetzt muss es natürlich irgendwas geben, was sowas wie Variation da reinbringt. Und der Trick beim Bootstrapping ist, dass mehrfach gezogen werden kann. Das heißt zum Beispiel, der Versuch Nummer 2 oder der Prozessdurchlauf Nummer 2, der kann auch mehrfach in unserem Bootstrap-Datensatz in unserer Kandidatenliste landen. Wir ziehen mit zurücklegen, so heißt das dann im Fachjargon. Wir ziehen also mit zurücklegen, das heißt, wir haben am Ende wieder 300 Durchläufe zum Beispiel, aber es werden einige fehlen und es werden andere doppelt, dreifach, vierfach, vielleicht auch fünffach da drin sein. Darüber haben wir dann eine etwas andere Verteilung unserer Werte, aber nicht wirklich was Neues, denn wir haben ja nur aus dem gezogen, was schon da ist. Das heißt, wir haben nur ein bisschen was geändert in der Häufigkeit, aber nicht grundsätzlich in den Einstellwerten, die wir jetzt in unseren Bootstrap-Daten haben. Dieses Prozedere wird eben nicht nur einmal gemacht, sondern dieses Erstellen von Kandidatenlisten, das machen wir halt ganz oft und können dann auch wieder, wir haben verschiedene Datensätze, wir können unsere Funktion damit füttern und wir kriegen Ergebnisse daraus. Typisch ist, dass man sowas 10.000 Mal macht, eventuell auch mehr. Auch hier kommt es wieder darauf an, wie viele Einflussgrößen habe ich, wie komplex ist das Ganze und wie viel Zeit habe ich zu warten, bis der Computer fertig ist. Das kann tatsächlich dann schon mal so ein Rechner ein bisschen beschäftigen, wenn man ihm sagt, mach mal eben kurz. Wie gesagt, je nach Rechnerleistung und Komplexität. Aber da fängt dann auch ein ganz normaler Desktop-Rechner wirklich mal an zu arbeiten. Das tun die ja heute nicht mehr. Also bei den normalen Anwendungen, die wir heute so machen, wenn wir keine Online-Spiele machen und so weiter, normale Büroanwendungen, auch normale kleine Auswertungen, bringen keinen Desktop-PC oder Laptop ins Schwitzen oder ins Rotieren. Das ist alles relativ Pillepalle für die heutige Zeit. Auch das war mal anders, anderes Thema. Okay, also wir haben unsere Kandidatenliste, die besteht jetzt aus einer Zusammenstellung von ganz vielen unterschiedlichen Datensätzen, die wir alle aus den ursprünglichen Daten generiert haben, beziehungsweise die Software für uns generiert hat, setzen wir ein, kriegen zum Beispiel für unseren Spritzgussprozess ganz viele verschiedene Wanddicken, Simulationsergebnisse, rechnen uns eine mittlere Wanddicke aus und können auch hier Quantile für einen Streubereich ableiten, 5%, 95% zum Beispiel. Vielleicht fragen Sie sich, warum nennt man sowas Bootstrap und was ist Bootstrap eigentlich? Kennen Sie bestimmt, haben Sie schon mal gesehen an Ihren Schuhen möglicherweise. Wenn Sie zum Beispiel Wanderstiefel haben oder auch Sportschuhe haben das ganz oft, dass Sie hinten an der Ferse eine kleine Schlaufe haben, mit der Sie den Schuh anziehen können. Das ist diese Schlaufe, die heißt Bootstrap. Und im Englischen ist es so, dass man sich an diesem Bootstrap, an dieser Schlaufe selber aus dem Sumpf ziehen kann. Bei uns im Deutschen ist es eher der Münchhausen, der sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zieht. Und dieses Bootstrapping oder dieses Boot, das Wort Boot, das kennen wir auch noch aus einem anderen Zusammenhang. Wenn wir unseren PC oder Laptop rebooten, dann ist auch das aus dem Bootstrapping abgeleitet. So, genug unnützes Wissen. Einen haben wir noch, nämlich Jackknife. Jackknife ist eine Variante vom Bootstrapping. Jackknife heißt auch leave one out, also lass einen weg. Das heißt, wir nehmen unseren Datensatz, wieder 300 verschiedene Prozessdurchläufe oder Versuche zum Beispiel, und es wird immer eine weggelassen. In einem ersten Datensatz ist dann Nummer 1 weg. Im zweiten Datensatz sind alle da bis auf Nummer 2, im dritten Datensatz alle bis auf Nummer 3 und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben am Ende 300 Datensätze mit jeweils 299 Beobachtungen und können dann für diese 300 Datensätze natürlich wieder rechnen und uns angucken, wie ist die mittlere Wanddicke, wie ist die Streuung, angegeben zum Beispiel über die Quantile. Und auch hier könnte es sein, dass Ihnen das bekannt vorkommt. Denn dieses Leave-One-Out-Prinzip, das ist auch das, was wir bei der Prognosegüte bei Ursache-Wirkungsmodellen verwenden oder bei der Kreuzvalidierung. Manchmal gibt es dann auch diese Bezeichnung LOOCV oder Leave-One-Out-Cross-Validation. Das nur als Hinweis. Das heißt also, insgesamt Simulationen sind Was-wäre-wenn-Szenarien. Ja, immer dann, wenn wir nicht können oder nicht wollen, also die ganzen komplexen Prozesse, Versuche abbilden über eine Unmenge von Versuchsdurchläufen oder Prozessdurchläufen, dann können wir mit Simulationen arbeiten. Und wir kombinieren dabei eine Funktion mit Werten oder Daten, die wir in diese Funktion einsetzen und haben da drei verschiedene gängige Varianten, welche Werte da eingesetzt werden. Entweder Monte Carlo, also simuliert aus Verteilungsfunktionen, oder bei Bootstrap und Jackknife, wir nehmen die vorhandenen Werte und nehmen da unterschiedlich Teilmengen raus. Oder wir machen eine Gittersuche und geben einfach einen gleichmäßigen Abstand vor. Das war's zu den Simulationen und in der nächsten Folge geht es um Lieblingsbücher, um meine Lieblingsbücher, wo ich sage, die würde ich mir wirklich auch nochmal in den Schrank stellen. Und diese Folge wird sich dann besonders lohnen, denn da gibt es noch ein spezielles Extra. Und dazu komme ich dann in der nächsten Folge. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Erfolg und Spaß mit der Datenanalyse. Und denken Sie immer daran, es kommt darauf an. Ihre Barbara Bredner.